Sie hören die Sendung Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS als Podcast. Die Themen: Sicherung der Zukunft für die SBB Cargo-Werkstätte in Bellinzona zeichnet sich eine Lösung ab. Korrektur nach unten, Wirtschaftsspezialisten senken ihre Konjunkturerwartungen. Hilfe aus der Schweiz, palästinensische Flüchtlingslager in Libanon erhalten 30 Millionen Franken. Angriffe auf Andersdenkende, in Simbabwe werden weiter zahlreiche Oppositionelle verhaftet. Später dann, gleiche Ursache, andere Wirkung, der hohe Ölpreis und seine Folgen, zum Beispiel in Afrika und in China. Und die Katastrophe, die nicht enden will. In Burma fehlen auch 7 Wochen nach dem fatalen Wirbelsturm vielerorts die Lebensgrundlagen. Dazu das Dossier hier im Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Simon Fazer und mit den Nachrichten Thomas Kropf.
In Luzern ist eine weitere Runde der sogenannten Gespräche am runden Tisch zum Thema SBB Cargo zu Ende gegangen. Konkret geht es darum, wie die Zukunft der Werkstätte in Bellinzona aussehen soll. Dem Vernehmen nach zeichnet sich eine Lösung ab. Einzelheiten sollten noch im Verlauf dieser Sendung bekannt werden. Die Ökonomen des Bundes und der ETH Zürich haben ihre Konjunkturprognosen für das kommende Jahr nach unten revidiert. Das Staatssekretariat für Wirtschaft, das SECO, rechnet neu damit, dass die Wirtschaft 2009 nur 1,3% wachsen wird. Laut SECO-Chefökonom Brunetti ist das geringere Wachstum aber nicht unerwünscht. So werde die Überhitzung der Wirtschaft verhindert und damit auch die Teuerung gebremst. In der kaufmännischen Branche in der Schweiz haben erfahrene Angestellte in den letzten 10 Jahren ihren Reallohn bestenfalls halten können. Dies zeigt eine Studie, die die Gewerkschaft KV Schweiz in Auftrag gegeben hat. Demnach wurden die geringen jährlichen Lohnerhöhungen von der Teuerung komplett aufgefressen. KV Schweiz fordert daher für die Lohnrunde vom Herbst, vor allem für die erfahrenen Angestellten, eine deutliche Verbesserung. Internetadressen haben heute ein .ch am Schluss oder .com zum Beispiel und solche Zusätze nach dem Punkt gibt es weltweit rund 250. Das wird sich aber bald ändern. Wie am Treffen der ICANN bekannt wurde, der Organisation, die diese Zusätze verwaltet, ist eine weitgehende Freigabe geplant. Ab kommendem Jahr könne jeder beliebige Zusatz registriert werden, sofern gute Gründe dafür geltend gemacht würden. Dann wären zum Beispiel also auch .bern oder .drs möglich. Außerdem will die ICANN nicht mehr nur lateinische Buchstaben zulassen, sondern auch chinesische, arabische und andere. Die Schweiz stellt bis 2012 rund 30 Millionen Franken für palästinensische Flüchtlingslager in Libanon zur Verfügung. Davon kommen 2 Millionen ausschließlich dem Wiederaufbau des zerstörten Lagers Nahr al-Bari zugute, wie Außenministerin Galmire an einer Geberkonferenz in Wien ankündigte. Die EU hat für dieses Projekt einen Beitrag von gut 45 Millionen Franken gesprochen. Insgesamt werden für den Wiederaufbau des Lagers 280 Millionen Franken benötigt. Der französische Präsident Nicolas Sarkozy hat Israel aufgefordert, den Siedlungsbau in den Palästinensergebieten zu stoppen. Vor dem israelischen Parlament in Jerusalem sagte Sarkozy zudem, Israel müsse den Anspruch der Palästinenser auf Ost-Jerusalem als Hauptstadt eines künftigen Staates respektieren. Sarkozy, der in einer Woche die EU-Ratspräsidentschaft übernimmt, sicherte Israel und den Palästinensern zu, sie würden im Friedensprozess von Europa unterstützt. Im Atomstreit mit Iran hat die Europäische Union ihre Sanktionen verschärft. Der EU-Ministerrat beschloss in Brüssel, iranische Guthaben in der EU einzufrieren. Betroffen ist insbesondere die staatliche iranische Großbank Meli, die einen Großteil der Geschäfte zwischen europäischen und iranischen Firmen abwickelt. Die Filialen der Bank in Hamburg, London und Paris müssen ihre Tätigkeit einstellen. Zudem wurde die Liste jener iranischen Staatsangehörigen erweitert, die nicht in die EU einreisen dürfen. In Simbabwe hat die Polizei die Zentrale der Oppositionspartei gestürmt und rund 60 Oppositionelle festgenommen, wie ein Sprecher der Partei mitteilt. Oppositionsführer Morgan Tsvangirai selber habe in der niederländischen Botschaft in Harare Zuflucht gesucht, sagte der niederländische Außenminister. Tsvangirai hatte am Wochenende mitgeteilt, dass er bei der Stichwahl um das Präsidentenamt nicht antreten werde. Heute hat er sich dann aber bereit erklärt, mit der Regierungspartei zu verhandeln, allerdings nur, wenn die Gewalt gegen Oppositionelle eingestellt werde. Der ehemalige Ministerpräsident von Pakistan, Nawaz Sharif, darf nicht bei den Nachwahlen ins Parlament kandidieren. Das hat ein pakistanisches Gericht entschieden. Es begründete den Entscheid mit einer früheren Verurteilung Sharifs. Nawaz Sharif ist ein erbitterter Gegner von Staatspräsident Musharraf. Dieser hatte Sharif 1999 mit einem Militärputsch gestürzt. 3 Wochen nach der vorgezogenen Parlamentswahl in Mazedonien hat Präsident Branko Crvenkovski den bisherigen Regierungschef Nikola Gruevski mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt. Die von Gruevski geführte nationalistische Koalition für ein besseres Mazedonien hat die absolute Mehrheit im neuen Parlament. Trotzdem will Gruevski laut Medienberichten auch Gespräche mit den beiden Albaner Parteien über die Bildung einer Regierungskoalition führen. Der deutsche Theater- und Opernregisseur Klaus-Michael Grüber ist im Alter von 67 Jahren gestorben. Grüber, der als einer der bedeutendsten Regisseure der Gegenwart galt, erlag in Westfrankreich einer schweren Krankheit. Er arbeitete unter anderem an der Berliner Schaubühne, am Mailänder Piccolo Teatro und am Zürcher Schauspielhaus. Grüber inszenierte auch regelmäßig am Zürcher Opernhaus, wo er zuletzt Ende April Modest Mussorgskis Boris Godunov auf die Bühne brachte. Der letzte Schweizer, der an der Fußball-EM auf dem Platz stehen wird, ist Schiedsrichter Massimo Busacca. Er pfeift am Mittwoch in Basel den Halbfinal zwischen Deutschland und der Türkei. Busacca war auch im Gespräch für den Final am Sonntag. Diesen wird nun aber der Italiener Roberto Rossetti leiten.
Kommt Zeit, kommt Einigung. Die Werkstätte der SBB Cargo in Bellinzona erhält offenbar noch eine Chance. Die theoretische Kompensation, die meisten Rüstungsgeschäfte werden nur auf dem Papier vergolten. Dann das besitzlose Afrika und das nimmersatte China oder die Folgen des teuren Öls in 2 Varianten. Tod durch Giftmüll und keiner ist schuld. Wirklich nicht. Prozessauftakt in Amsterdam. Der gierige Zwerg. Der Schweizer Bankenplatz fürchtet sich vor der Konkurrenz aus Singapur. Und der Schmerz nach dem Schock. 7 Wochen nach dem Wirbelsturm geht es den Menschen in Burma schlechter denn je. 7 Verhandlungsrunden, mehr als 40 Stunden reden, zuhören, streiten, drohen, einlenken, weiterreden. Das ist in kürzester Form die Beschreibung der Gespräche über die Zukunft der SBB Cargo-Werkstätte in Bellinzona. Vor wenigen Minuten sind die Verhandlungen am runden Tisch in Luzern zu Ende gegangen. Ich stehe jetzt in Verbindung mit unserem Tessin-Korrespondenten Alexander Grass. Alexander Grass, hat dieser runde Tisch jetzt ein konkretes Ergebnis gebracht?
Ja, das kann man schon sagen. Es wurde hier ein ganzes Bündel von Maßnahmen beschlossen, die bis ins Jahr 2010 das Betriebsergebnis des Industriewerks Bellinzona um mindestens 10 Millionen Franken verbessern soll. Das ist ein Maßnahmenkatalog, der sich recht lange ansieht. Er ist sehr detailliert. Es beginnt mit Investitionen, die die SBB vornehmen wollen, von 10 Millionen Franken. Es geht um die Produktivität, also vor allem um einen Prozess, einen kontinuierlichen Prozess zur Verbesserung der Produktivität am Arbeitsplatz. Es geht um neue Kunden, es geht um den Einkauf von Material, es geht um die Personalwirtschaft.
Ist die Belegschaft denn damit zufrieden?
Ja, das Fazit aus Sicht der Gewerkschaften ist zuerst einmal positiv. Was wirklich neu ist, sie haben sich verpflichtet zu diesem Resultat, dass 10 Millionen besser werden muss in Bellinzona. Das ist wirklich neu, dass sie jetzt drin hängen in dieser betrieblichen Verantwortung. Sie werden es als Erfolg feiern, dass die SBB ihre Restrukturierung, die ursprünglich geplante Restrukturierung mit dem Arbeitsplatzabbau nicht weiterverfolgen. Das wird als Sieg gefeiert werden, als ein durchaus linkspopulistisch gesehener Sieg.
Wenn Belegschaft und Gewerkschaft das als Erfolg, als Sieg feiern, wird die SBB sich kaum als Verliererin sehen wollen.
Nein, die SBB hat jetzt vor allem ein Industriewerk, das arbeitet. Sie sind natürlich zufrieden, dass man jetzt am Tisch sitzt, dass die Gewerkschaften, die Arbeitnehmervertreter an diesem 10-Millionen-Ziel mitziehen. Das ist für die SBB wirklich wichtig. Aber sie sagen zugleich, ein Sprecher hat gesagt, was beschlossen worden ist, das langt nicht. Man habe jetzt die Punkte beschlossen, die auch am einfachsten seien, auf die man sich am leichtesten habe einigen können. Das harte Teil stehe jetzt erst noch bevor. Man habe beobachtet, dass die Produktivität im laufenden Jahr 2008 sich verschlechtert habe im Vergleich zum Jahr 2007. Er verfolge das mit ganz großer Sorge, sagte der Sprecher.
Das heißt also, es gibt einen ersten Kompromiss, nicht aber die Antwort auf alle offenen Fragen.
Tatsächlich, also die ganz großen Probleme, die sind einmal mehr vertagt worden. Das Industriewerk Bellinzona hat die kritische Größe, um wettbewerbsfähig zu arbeiten, hat die einfach nicht. Die Privatisierung, die ist weg, das wird gefeiert von den Gewerkschaften, aber es ist natürlich auch eine Chance, die so verpasst worden ist. Der überlebenswichtige Auftrag von Hupag, der unterschrieben werden sollte bis Ende dieses Monats, also bis jetzt in 7 Tagen, es geht um 3500 Güterwagen, dieser Auftrag wurde noch nicht einmal offeriert. Man kann sehen, es gibt wirklich auch noch viele Probleme und eine Menge Arbeit.
Informationen von Alexander Grass direkt aus Luzern. Wenn die Schweiz im Ausland Rüstungsgüter einkauft, sollten diese Käufe mit Gegengeschäften vollumfänglich kompensiert werden. Das ist das Ziel. Und das verspricht das Militärdepartement auch regelmäßig. Aber das passiert nicht. Eine Untersuchung der Eidgenössischen Finanzkontrolle zeigt, dass nicht einmal die Hälfte der Rüstungsgeschäfte kompensiert wird. Seit heute ist dieser Bericht öffentlich. Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer.
Es wurde nachgerechnet bei der Eidgenössischen Finanzkontrolle. Im Auftrag der Sicherheitspolitischen Kommission sollte sie nämlich herausfinden, wie es um die sogenannten Kompensationsgeschäfte bei der Armee steht. Kurt Grütter, Direktor der Eidgenössischen Finanzkontrolle.
Wir haben ein Volumen von 4,3 Milliarden, haben wir geprüft und dabei verschiedene Fallstudien durchgeführt. Es ist insbesondere der Schützenpanzer 2000, Floraco, Transporthelikopter Cougar und der Bergepanzer Büffel.
Nachgegangen wurde der Frage, ob diese Milliarden, die man im Ausland ausgab, schließlich auch wieder über Gegengeschäfte in die Schweizer Kassen zurückflossen. Die Finanzkontrolle kam da nun aber zu einem ernüchternden Schluss, dass nicht mehr als 40% der Anschaffungen, welche die Eidgenossenschaft für die Armee getätigt hat, zu Gegengeschäften bei Schweizer Firmen geführt haben. Note ungenügend, heißt es nun bei der Finanzkontrolle.
In der Sache ist es so, das ist unsere Meinung, dass diese 40% wirklich eine ganz klare Zielverfehlung bedeuten.
Problematisch ist diese Zielverfehlung, weil die Zusicherungen zu Rüstungsgeschäften damit eigentlich unter falschen Voraussetzungen erfolgt sind. Direktor Kurt Grütter.
Gemessen an den Zielsetzungen des Bundesrates drängt sich dieser Schluss auf. Denn der Bundesrat, nochmals, er hat festgehalten, Investitionsbeteiligungspolitik soll das industrielle Potenzial für die Landesverteidigung erhalten und es soll hundertprozentig beschäftigungswirksam in der Schweiz sein und das ist explizit in den Rüstungsbotschaften bis 2002 erwähnt worden.
Dass diese Vorgaben nun offensichtlich aber nicht eingehalten worden waren, werden die Fundamentalgegner von Rüstungskäufen als Argument, dass die Schweizer Industrie so oder so nicht profitiere und man das viele Geld besser in den Forschungsplatz Schweiz investiere als in neuere, teure Kampfflugzeuge beispielsweise. Für SVP-Nationalrat Bruno Zuppiger, Präsident der Sicherheitspolitischen Kommission, ist es für derartige Schlussfolgerungen aber zu früh.
Ich kann noch nicht genau beurteilen, ob es hier aufgrund der Verschiebung zu einem höheren Anteil an Kompensationsgeschäften gekommen ist. Diese Fragen sind alle noch offen und darum kann ich nicht sagen, was es ist. Aber für uns ist auch klar, wir wollen, dass möglichst viel kompensiert wird von den Auslagen, die wir haben im Ausland.
Bei Armaswiss, schließlich zuständig für die Rüstungsbeschaffung, weist man die Vorwürfe, wie sie im Bericht der Finanzkontrolle erhoben werden, zurück. Dass nicht einmal die Hälfte der Schweizer Militäreinkäufe kompensiert worden seien, sei nicht richtig. Armaswiss-Sprecher Kai-Gunnar Sievert.
Tatsache ist, dass in Projekten wie beispielsweise dem F-18 oder dem Schützenpanzer 2000 hunderte von Schweizer KMU von einer Wertschöpfung in Milliardenhöhe profitieren konnten.
Man werde aber in Zukunft die Kompensationsgeschäfte noch näher begleiten, heißt es bei Arma Swiss.
Der hohe Ölpreis sorgt für Gesprächsstoff. Dieses Wochenende eben erst auf einem Krisengipfel in Saudi-Arabien. Am Tag nach der wenig ergebnisreichen Ölkonferenz beleuchten wir zwei wichtige Schauplätze. Das boomende Schwellenland China und zuerst die Länder Schwarzafrikas, nicht nur die ärmsten. Der hohe Erdölpreis ist dort für die meisten Menschen eine große Belastung. Der öffentliche Verkehr wird teurer, aber auch Lebensmittel. Afrikanische Länder ohne eigenes Erdöl haben mit wachsenden Energieproblemen zu kämpfen, während Afrikas Erdölförderländer vom Preisboom des schwarzen Goldes profitieren. Allerdings haben die Menschen davon kaum etwas. Afrika-Korrespondent Rudi Küng.
Der Assistent eines Kleinbusfahrers ruft Kunden herbei. Matatus, wie die Busse heißen, sind in Kenia das Massenverkehrsmittel. Wir müssen 20 Kenia-Schilling für eine kurze Strecke bezahlen, 35 Rappen, nicht viel für uns. Doch eine Frau regt sich über die hohen Fahrpreise auf. Die Matatus sind wegen der steigenden Benzinkosten in letzter Zeit immer teurer geworden und drücken auf das Budget der Leute, das in den meisten Fällen eh schon überstrapaziert ist. Betroffen ist nicht allein jene Hälfte der Bevölkerung Afrikas, von der die Statistik sagt, sie lebe von einem Dollar oder weniger im Tag. Gerade auch Beamte und Angestellte mit einem kleinen Verdienst wissen angesichts der vom hohen Erdölpreis angeheizten Teuerung nicht mehr ein und aus. Das ist im ostafrikanischen Kenia ebenso der Fall wie im westafrikanischen Niger.
C'est une situation très difficile parce que un fonctionnaire honnête de l'État ou bien pour tout citoyen que vous soyez.
Die Lage sei sehr schwierig, sagt Abubakar Moussa, der sich in der Hauptstadt Niamey als Anwalt für die Konsumenten einsetzt. Beamte und Angestellte kämen mit ihrem Salär nicht mehr aus und wüssten nicht, wie sie neben Nahrungsmitteln und Transport auch Wasser und Strom bezahlen sollten. In Niger sind wie in vielen afrikanischen Ländern die Strompreise gestiegen, weil die Stromgeneratoren mit Dieselmotoren angetrieben werden. Das trifft auch auf Kenia zu, das sein Erdöl erst unlängst entdeckt hat und solches noch immer importieren muss. Immerhin verfügt Kenia im Gegensatz zu seinen Nachbarn über Raffinerien und kann deshalb Treibstoffe wie Benzin, Diesel und Kerosin selber herstellen. In den letzten Jahren haben denn auch die meisten afrikanischen Regierungen die Suche nach Erdölvorkommen forciert. Dabei standen ihnen insbesondere asiatische Länder wie China, Indien und Malaysia zur Seite, aus eigenem Interesse. Zahlreiche afrikanische Erdölfunde in der jüngeren Vergangenheit, in Mauretanien etwa, in Uganda, Ghana oder in der Elfenbeinküste, geben zudem den Experten recht, die von Afrikas unausgebeutetem Erdölreichtum sprechen. Doch Erdölreichtum bedeutet in Afrika nicht, dass es den armen Massen deshalb besser geht. Das zeigt sich insbesondere bei Afrikas Erdölgiganten Nigeria und Angola, wo die Regierungen trotz Milliardeneinnahmen nichts Wesentliches zur Bekämpfung der Armut unternommen haben. Und daran, so ist zu befürchten, ändern auch die steigenden Erdölpreise nichts.
Rudi Küng über die Auswirkungen des hohen Erdölpreises auf die afrikanischen Länder. Ganz anders ist die Situation in China, dem Land mit dem am stärksten wachsenden Erdölverbrauch. Ausgerechnet dort hat die Bevölkerung bisher wenig gemerkt vom hohen Ölpreis. Mit seiner Subventionspolitik sorgte Peking für Konstanz auf dem bewegten Markt. Doch nun wird auch in China Benzin teurer, bis zu 20%. Damit kauft China aber noch immer teurer ein, als es verkauft. Ich fragte Peter Achten, ob die 20% Benzinpreiserhöhung überhaupt reichten.
Für die großen chinesischen Erdölfirmen reicht das vorläufig. Bislang haben die großen Firmen verloren. Das ist Sinopec, das ist die allergrößte chinesische Erdölfirma, und PetroChina. Die haben dann Folgendes gemacht, die haben ins Ausland exportiert, weil dort haben sie bessere Preise bekommen und das hat dann dazu geführt, dass das Angebot hier selbst in China zurückgegangen ist und das war ein Riesenproblem. Jetzt mit der Erdölpreiserhöhung, da wird es nun ein wenig besser, aber man denkt hier, dass es dann im Herbst nach den Olympischen Spielen zu weiteren Preiserhöhungen kommen wird. Die chinesische Regierung, die versuchen, diese Dinge alle im Griff zu bekommen, dass es möglichst nicht zu Chaos kommt. Das Chaos, das muss vermieden werden, also Unruhen, soziale Unruhen. Und das ist einer der Gründe, warum jetzt eben die Preise nur in Anführungszeichen um rund 20% angehoben worden sind.
Das heißt, China lässt sich die soziale Ruhe einiges kosten, aber China verbraucht ja auch täglich etwa so viel Öl wie Saudi-Arabien auch täglich fördert und das subventioniert Peking nach wie vor. Wie lange kann es sich das noch leisten?
Nun, im Augenblick ist China in einer relativ guten Lage. Die haben Devisenreserven von 1500 Milliarden Dollar. Also China kann sich das noch einige Zeit erlauben, aber natürlich nicht auf unendliche Zeit.
Jetzt gab es also diesen ersten relativ kleinen Schritt. Wen trifft denn diese Preiserhöhung am härtesten?
Also zum Beispiel ganz normale Autofahrer hier in Peking. Man muss sich das so vorstellen, das wäre ungefähr so, wie wenn in Zürich, Bern oder Genf der Benzinpreis von einem Tag auf den anderen von einem Franken 70, 80 oder so auf 3 Franken erhöht worden wäre. Das ist die Lage für die chinesischen Konsumenten, also hier beispielsweise in Peking oder in Shanghai, das ist die Mittelklasse und die werden natürlich den Preis bezahlen müssen, weil sie sind natürlich nicht subventioniert. Im Unterschied beispielsweise zu den Taxifahrern, dem öffentlichen Verkehr oder beispielsweise den großen Kraftwerken, den Stromerzeugern, die welche mit Öl ihren Strom produzieren, die sind subventioniert.
Sie haben gesagt, einige Zeit könne sich China das wohl noch leisten. Nun kommt aber dieser hohe Ölpreis genau zu einer Zeit, da China ohnehin an wachsender Inflation leidet. Lebensmittelpreise sind auch stark gestiegen. Wann kommt die boomende chinesische Wirtschaft ins Stocken?
Das wird noch einige Zeit dauern, weil zum Beispiel ganz andere Preise, wie zum Beispiel Stahlpreise, die sind angestiegen. Und wenn man sich vorstellt, wie viel hier in China gebaut wird, das ist unwahrscheinlich. Aber die Regierung hat ein ganz anderes Problem, nämlich Energieeffizienz. Die Chinesen und die Chinesen sind ganz große Energieverbraucher und Verschwender, muss man auch sagen. Und einer der Gründe dieser Erdölpreiserhöhung hängt auch damit zusammen, dass man eben sich sagt, wenn der Preis höher wird, dann werden die Chinesen mit dieser Energie besser umgehen.
Peter Achten. Weiterführende Informationen zum hohen Ölpreis finden sich auch bei uns im Internet. drs.ch führt dorthin. Hier im Echo der Zeit geht es jetzt weiter mit diesen Themen. Go West, der Finanzplatz Singapur rückt näher. Und Burmas Leiden, die Katastrophe hat erst begonnen. Zuerst aber nach Amsterdam. Dort hat heute der Prozess gegen die Verantwortlichen der Probo Koala angefangen. Und dort lief vor 2 Jahren ein Tanker mit diesem Namen in Richtung Elfenbeinküste aus. An Bord war Giftmüll. Heute steht der Name Probo Koala für einen Umweltskandal. Der Giftmüll hätte in Amsterdam ordnungsgemäß entsorgt werden können. Stattdessen wurde er in der Hafenstadt Abidjan wild deponiert. In der Folge starben 16 Personen und gegen 100.000 bekamen gesundheitliche Probleme. Manche leiden bis heute an den Folgen des Giftmülls. Aus Amsterdam, Elsbeth Gucker.
Das Bild, das letzte Woche in der Amsterdamer Zeitung Het Parool zu sehen war, bleibt im Gedächtnis. Es zeigt eine Frau in traditioneller afrikanischer Kleidung. Ihr Gesicht ist aufgedunsen, das linke Auge wird fast zugedrückt. Auf ihren Wangen sind große braune Flecken zu sehen. Die Frau heißt Florentine Koulibaly und sie wohnt in Abidjan in der Nähe einer Müllhalde, wo vor 2 Jahren Giftmüll der Probo Koala deponiert worden war.
Ich hatte gesprochen al in 2007. Toen was ze ziek, zei ze zelfs, maar nu, anderhalf jaar later...
Schon bei seinem ersten Besuch vor anderthalb Jahren sei die Frau krank gewesen, erzählt Stevo Ackermann. Florentine Koulibaly und ihr Sohn hätten damals beide über Kopfschmerzen, Atemnot und Hautausschläge geklagt. Heute sehe sie wesentlich schlechter aus und mache einen apathischen Eindruck. Er sei sehr erschrocken über diese Langzeitfolgen, sagt Stevo Ackermann. Ackermann ist Auslandredaktor der Amsterdamer Zeitung Het Parool. Er war in Sachen Provo Koala mehrmals auf Recherche in der Elfenbeinküste.
De meest zichtbare effecten zijn er niet meer. Dus als je het niet zou weten, dan zou je het in de stad niet zien. Maar als je vervolgens met de mensen gaat praten, dan blijkt dat er nog heel veel niet is opgelost.
Der Giftmüll sei heute zwar nicht mehr sichtbar, sagt Ackermann. Doch von den schätzungsweise 100.000 Menschen, die an diesem Müll erkrankt seien, kämpften viele noch mit Gesundheitsproblemen. Was die Leute aber überdies noch verärgere, sei, dass sich Trafigura von einer strafrechtlichen Verfolgung losgekauft habe, sagt Ackermann.
Und misschien das Allerwichtigste ist, dass kein Recht ist gesprochen.
250 Millionen Schweizer Franken hat sich Trafigura diesen Deal kosten lassen. Trafigura ist ein weltweit tätiges Transportunternehmen mit einem Umsatz von 45 Milliarden Dollar, mit Hauptsitzen in Luzern und London und Zweigstellen auf der halben Welt. Im Jahr 2006 hatte Trafigura die Provo Koala nach Amsterdam geschickt, um dort giftigen Abfall zu entsorgen. Die Hafenbehörden stellten jedoch fest, dass der Abfall wesentlich giftiger war als in den Papieren vermerkt und forderten von Trafigura einen Aufschlag von 250.000 Euro für die Entsorgung. Trafigura lehnte ab und schickte die Provo Koala an die Elfenbeinküste, wo die 13.000 Tonnen Giftmüll wild deponiert wurden. 10.000 Tonnen hat ein französischer Betrieb inzwischen weggeräumt. Die restlichen 3.000 Tonnen hätte Trafigura entsorgen sollen. Bisher sei das nicht passiert, sagt der Amsterdamer Journalist Stevo Ackermann. Und auch ob und wann dies passieren soll, konnte Ackermann nicht in Erfahrung bringen, weil offizielle Vertreter für ihn nicht zu sprechen gewesen seien.
Nou, dat is heel onduidelijk, omdat je in die voorkust praat met een overheid die spreekt met 3, 4, 5 verschillende tongen. Het machtscentrum van de president is er één, de regering is er ander.
Sobald die Worte Provo Koala fielen, verschlössen sich alle Türen. Die Situation sei sehr verworren, weil die Obrigkeit der Elfenbeinküste mit mindestens 5 verschiedenen Zungen spreche, erzählt Ackermann. Es gebe 2 Machtzentren, jenes des Präsidenten und jenes der Regierung, und niemand wolle reden, wohl auch, weil viele Giftmüllopfer von den versprochenen Entschädigungen nichts gesehen hätten. Ihnen bleibt vorläufig nur der Blick nach Amsterdam, wo sich seit heute Trafigura und der Kapitän der Provo Koala vor Gericht verantworten müssen. Ebenfalls vor dem Richter stehen die Stadt Amsterdam und die Hafenbehörden. Sie hätten verhindern müssen, dass die Provo Koala mit dem Giftmüll an Bord ausläuft. Dass es zu einer Verurteilung kommt, halten Experten allerdings für unwahrscheinlich. Es werden wohl höchstens Bußen gesprochen, doch davon haben die Opfer in der Elfenbeinküste nichts, weil das Geld dem niederländischen Staat bezahlt werden müsste.
Mit dem Einstieg eines superreichen Staatsfonds als größter Aktionär der UBS hat sich Singapur in diesem Jahr einer breiten Öffentlichkeit als potenter Finanzplatz vorgestellt und hat Eindruck gemacht. Noch besteht zwar keine Gefahr, dass der asiatische Kleinstaat dem Finanzplatz Schweiz den Rang abläuft, doch der Inselstaat schneidet sich ein immer größeres Stück vom weltweiten Finanzkuchen ab und das geht jetzt schon zu Lasten traditioneller Bankenplätze wie Zürich, Genf, New York oder London. Fredrik Steiger.
Singapur baut. Immer grösser wird es und immer schöner. Ganze neue Stadtviertel werden dem Meer abgerungen. Und 20-jährige Geschäftsgebäude werden bereits durch neue, elegantere ersetzt. Das Land boomt. Besonders als Finanzplatz erlebt der Stadtstaat in Südostasien einen beispiellosen Aufschwung, was manche im Westen irritiert, wie Regierungschef Lee Hsien Loong feststellt.
The mood in the developed countries is defensive, partly because the emergence of Asia is shifting the balance of...
Die Stimmung in den entwickelten Ländern sei defensiv, seit Asiens Aufschwung die weltweite Machtbalance verändere.
And so the angst and debate over sovereign wealth funds is fueling deep discontentment over globalization.
Und groß sei die Angst vor dem wachsenden Einfluss asiatischer Investoren, Vor allem vor den zig Milliarden schweren staatlichen Investmentfonds. Das führe zu nationalistischen und protektionistischen Reflexen. Tatsächlich, mehr als 500 Milliarden Dollar haben die beiden großen Staatsfonds in Singapur, GIC und Temasek, zur Verfügung, nachdem sie bereits Asiens größte Fluglinie, Singapore Airlines, den weltgrößten Hafenbetreiber PSA und Asiens führenden Telekomkonzern Singtel besitzen, drängen sie jetzt ins westliche Ausland. So wurde Singapurs Staatsfonds GIC zum größten Aktionär der Schweizer Grossbank UBS. Doch Sorgen machen müsse sich deswegen niemand, meint Premierminister Lee Hsien Loong.
Asian countries are becoming more and more interlinked to the rest of the world, and as this happens, they'll have bigger stakes.
Je enger Asien mit der Welt vernetzt sei, umso mehr parallele Interessen zum Westen habe es und umso verantwortungsvoller handle es. Die beiden Singapurer Staatsfonds verweigern zwar jegliche Transparenz, was das Misstrauen schürt. Dennoch unterstellt ihnen auch Hans-Peter Brunner, einer der führenden Schweizer Banker in Singapur mit langjähriger Asienerfahrung, keinerlei finstere Absichten.
Das sind professionelle Investoren, die in Firmen und Optionen investieren, die langfristig interessant sein müssen.
Also kein kurzfristiges Spekulantentum. Brunner, Chef der Bank RBS Coutts International, glaubt auch nicht, dass der Singapurer Staatsfonds letztlich die UBS übernehmen oder nach Singapur holen wolle. Aber abfinden müsse man sich damit, dass asiatische Investoren in den Westen drängten.
Es gibt einen Trend. Dieser Trend hat damit zu tun, dass die Wachstumsraten in Asien einfach schneller sind als die Wachstumsraten in Europa und Amerika. Und das automatisch kreiert das dann Möglichkeiten und eine Verschiebung.
Eine Verschiebung ist ebenfalls im Gange unter den Weltfinanzplätzen. Noch lägen in der Schweiz 6-mal mehr Kundengelder als in Singapur. Aber das Wachstum dort ist doppelt so groß.
Das Gespenst, das Singapur massiv Kunden von der Schweiz absaugt, das ist einfach nicht Realität. Es ist immer noch über 95% der Kundschaft hier in Singapur ist lokale Kundschaft und regionale Kundschaft.
Aber irgendwann könnte Singapur die Schweiz zumindest im Private Banking einholen. Auch wegen der massiven staatlichen Förderung des Finanzplatzes Singapur, der milden Steuern und der klaren Rechtsordnung wegen. Und dank des wasserdichten Bankgeheimnisses.
Klar gibt es gewisse Kunden, die heute in der Schweiz mit einer Schweizer Bank arbeiten, die sich nicht mehr so wohlfühlen in der Schweiz mit all den Diskussionen, die man hört über Bankkundengeheimnis und so weiter. Die haben eine Wahl, nach Singapur oder nach Hongkong zu kommen. Aber das ist immer noch eine Minderheit.
Aber klar ist, die Konkurrenz schläft nicht. Und sie lauert nicht nur in London oder New York, sondern zunehmend in Fernost.
Fredrik Steiger. Jetzt ist es 18.33 Uhr, das Echo-Dossier. 7 lange Wochen ist es her, seit ein Wirbelsturm die Südküste Burmas verwüstet hatte. Von Zehntausenden von Toten und Vermissten wurde berichtet. Doch das wirkliche Ausmaß der Zerstörung zeigte sich erst nach und nach. Die Hilfe aus der ganzen Welt blockte die burmesische Junta ab, mit der Behauptung, sie könnte die Probleme alleine lösen. Erst auf eindringliche Bitten von UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon lenkten die Militärs 3 Wochen nach der Katastrophe ein und öffneten die Grenzen für die ausländischen Helfer, wenigstens teilweise. Unser neuer Fernost-Korrespondent Urs Morf wollte wissen, wie es sich heute helfen lässt, 7 Wochen nach der Katastrophe.
So viel ist klar. Nagis gehört zu den verheerendsten Wirbelstürmen seit Menschengedenken. UNO-Organisationen schätzen, dass der Wirbelsturm und die von ihm ausgelösten Flutwellen über 130.000 Menschen getötet und 2,4 Millionen obdachlos gemacht haben. Nach Messungen von Meteorologen fegte Nagis mit rekordverdächtiger Geschwindigkeit über das Irrawaddy-Delta hinweg. Ganz im Gegensatz dazu steht das Tempo, mit dem den Opfern geholfen werden konnte. Auch heute, 7 Wochen nach der Katastrophe, leiste man noch weitgehend Nothilfe, schätzt Chris Kay vom UNO-Welternährungsprogramm WFP. Mit langfristigem Wiederaufbau hingegen beschäftige man sich zwar intensiv, aber bisher bloß im Kopf.
We're still fundamentally in the relief phase, but longer term.
Der Sprecher des Welternährungsprogramms widerspricht damit den Behauptungen der burmesischen Generäle. Diese hatten schon vor Wochen den Wiederaufbau angekündigt und erklärt, die Phase der Nothilfe sei abgeschlossen. Dabei seien noch längst nicht alle Opfer wirklich versorgt, sagt Hans Staubli, Projektleiter des Schweizer Hilfswerkes Caritas.
Unsere Leute berichten, dass es immer noch Dörfer gibt, die nicht regelmäßig versorgt werden, wo die Wasserversorgung, die Versorgung mit Nahrungsmitteln, mit Kochessgeschirr unvollständig ist. Und es gibt Leute, die zurückbefohlen wurden aus den Lagern in ihre Dörfer, ohne dass die Lebensgrundlagen dafür geschaffen worden wären.
Die lokalen Partner von Caritas Schweiz seien weitgehend damit beschäftigt, Reis und andere Lebensmittel, Trinkwasser, Kochgeschirr und Medikamente ins Irrawaddy-Delta zu bringen. Mit Lastwagen und Schiffen, die an der Einfahrt ins Krisengebiet vom Militär kontrolliert werden. Denn die ganze Region wird weiterhin nach außen großräumig abgeschirmt. In dieser Sperrzone herrscht offenbar weiterhin der Ausnahmezustand, trotz gegenteiligen Behauptungen der Junta. Zwar ist dort offiziell sogar der Schulunterricht wieder aufgenommen worden, doch die meisten Leute haben noch immer kein Dach über dem Kopf und selbst 7 Wochen nach dem Wirbelsturm sind noch nicht einmal alle Leichen geborgen. Die Leute im Delta ziehen diese selber aus dem Wasser, obwohl dies durch die Regierung inzwischen verboten worden ist.
Die tun das aus Not. Wir haben einen Pfarrer, der berichtet hat, er hat mit 2 Ochsen und einem Fischernetz hat er die Teiche wie ausgefischt von Leichen und hat diese dann mit einer christlichen Zeremonie hat er die begraben und so das Nötigste vorgenommen.
Hans Staubli kennt die Lage im Irrawaddy-Delta nur von Bildern und aus Berichten der lokalen Partner. Denn Ausländer werden von den Militärs nach wie vor nur handverlesen ins Katastrophengebiet gelassen. Zum Beispiel Steve Gottfried von der internationalen Organisation World Vision, die ebenfalls Lebensmittel und Hilfsmaterial ins Delta bringt. Seine Organisation habe sich an die Praktiken der Regierung gewöhnt und gelernt, damit umzugehen.
We've begun to understand what the process is that the government of Myanmar has put in place, and now we're better prepared.
Ähnliche Erfahrungen hat auch das Welternährungsprogramm der UNO gemacht, sagt Chris Kay. Nach der Intervention von Generalsekretär Ban Ki-moon habe man ein System gefunden, das auch Ausländern ziemlich effizient zu Passierscheinen für die Einreise in die Krisenregion verholfen habe.
We had a system that enabled us to get those permissions in a timely way. Last week they changed that procedure and it's become a little bit more confused again.
Doch vor wenigen Tagen habe die Regierung das Verfahren wieder gewechselt, nun herrsche wieder Verwirrung. Selbst wenn sich der Sprecher der UNO-Organisation nicht offen über die bürokratischen Schikanen der Regierung beschwert, ist dies zurzeit noch die deutlichste Kritik am Verhalten der burmesischen Regierung. Klagen hört man allgemein allenfalls hinter vorgehaltener Hand. Denn jede Hilfsorganisation hat versucht, für sich einen Weg zu finden. Und niemand möchte mit Regimekritik eine Ausweisung provozieren. Jetzt, wo nach wochenlangem Gerangel die ausländische Hilfe endlich angelaufen ist. Auf diese ausländische Hilfe wird die Bevölkerung im Irrawaddy-Delta noch lange angewiesen sein, heißt es bei allen befragten Organisationen in Burma. An Wiederaufbau in großem Stil sei im Moment gar nicht zu denken, sagt WFP-Sprecher Chris Kay. Dies sei frühestens nach dem Ende der Regenzeit möglich.
Now is not the best time to do that in any case because it's the rainy season, monsoon. So
die langfristigen Aussichten jedoch fallen heute etwas günstiger aus als noch vor wenigen Wochen. Das Salzwasser der Flutwellen habe die Reisfelder im Irrawaddy-Delta langfristig zerstört und habe so die Ernährungsgrundlage Burmas vernichtet, hieß es damals. Inzwischen habe sich die Lage deutlich verbessert, sagt Caritas-Projektleiter Hans Staubli.
Eine Zeit lang hat man von einer vorstehenden großen Hungersnot gesprochen. Diese Gefahr besteht schon. Nur die Bodenqualität wurde durch die starken Regen in den letzten 3 Wochen massiv verbessert. Das heißt, das Salzwasser wurde ausgeschwemmt, wird jetzt zum Teil noch ausgepumpt. Und der Anbau, solange er noch im Juni erfolgt, ist zeitlich richtig. Also man kann damit rechnen, dass die nächste Ernte nicht eine volle Ernte, aber doch eine gute Teilernte sein wird.
Auch World Vision-Mann Steve Gottfried ist optimistischer als noch vor wenigen Wochen. Obwohl die hygienische Lage nach wie vor Grund zur Besorgnis gebe, seien verheerende Seuchen wie Cholera und Durchfall bisher nicht ausgebrochen.
It's a cause of concern, but as yet the high rates of cholera and diarrhea that were predicted are not something that we've particularly seen as yet.
Doch trotz weniger düsteren Prognosen ist klar, im Irrawaddy-Delta wird es noch für lange Zeit keinen normalen Alltag geben, sagt Hans Staubli aus Erfahrung.
Ja, die Leute sind jetzt eigentlich erst richtig bewusst geworden, in welcher verzweifelten Situation sich einzelne Familien befinden, wo beispielsweise die Mutter gestorben ist, also ein Vater mit 4, 5 Kindern allein ist. Und dieses Bewusstsein bringt eigentlich die Verzweiflung erst jetzt richtig zum Ausdruck. die Angst um die Zukunft, das ist bedrückend. Man weiß nicht, ob man es je wieder schaffen wird, zu Hause Fuß zu fassen, den Aufbau durchzubringen und die Landwirtschaft oder die Fischerei oder was es dann ist, wieder in Gang zu bringen. Diese Ungewissheit lastet sehr schwer auf der Stimmung der Menschen.
Jetzt, anderthalb Monate nach dem Wirbelsturm, nachdem der erste Schock abgeklungen ist, werden den Menschen ihre ganz persönlichen Dramen bewusst.
Das war ein Bericht von Urs Morf. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Martin Durre, für die Nachrichten Eva Gammeter, am Mikrofon Simon Fatzer. Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.